Herzlich willkommen zum Wochenendrückblick der Alice Exchange. Wir haben heute den 10. Juli 2021. Die Aufzeichnung ist vom 9. Juli, also insofern nahe am Wochenende rangerückt. Und wir haben als Schwerpunktthema diesmal auch wieder was Spannendes mitgebracht. Und zwar reden wir über den Wochenrückblick ganz allgemein, wie die Aktienmärkte reagiert haben und sind mit dem Fokusthema ganz nah an den China-Aktien heute dran, mit Didi, mit Alibaba, mit Tencent, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das möchten wir gerne mit dem Kai zusammen besprechen. Doch zuvor der Wochenrückblick in gewohnter Manier. Und der zeigt am Freitagnachmittag, dass die meisten Indizes im Minus notierten, insbesondere die asiatischen. Deswegen das Schwerpunktthema, also der Hang Seng alleine 3,4%. Der hat schon das Wochenende eingeleitet. Aber auch der Nikkei in Japan knapp 3%. Und der Kospi 1,95%. Da wurde richtig Federn gelassen. So ein bisschen halten konnte sich noch die US Wall Street mit einem leichten Minus. Der DAX ein größeres Minus, zwischenzeitlich sogar auf den Juni-Tiefs einmal aufgetroffen oder aufgeschlagen bei 15.310. Aktuell am Freitag hier wieder eine Erholung. Und am Markt für die Rohstoffe sieht man, dass auch die Ölpreise unter Druck gekommen sind. Gold sich leicht nach oben setzen kann und das möchten wir insgesamt hier am Ölpreis auch nochmal darstellen. Die Verwunderung war nämlich am Dienstag groß, als der Ölpreis auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert ist. WTI bei 77 Dollar, das hat erst einmal für schlechte Laune am Aktienmarkt gesorgt, weil damit einhergehend die Inflation wieder eine Rolle spielt. Und als dann der Ölpreis nachgab, zogen wieder die Aktienmärkte an. Und so ist das Wechselspiel in dieser Woche mehrfach zu beobachten gewesen. Der DAX damit insgesamt in einer recht breiten Range, doch den DAX möchte ich nicht alleine einschätzen, sondern eher vom Kai noch ein paar Infos dazu erhalten, den ich hiermit begrüße. Hallo Kai.
Hallo Andreas.
Wie hast du denn den Handelstag und die Handelswoche insgesamt wahrgenommen?
Ja, es war innerhalb der Woche schon volatil, aber wenn man sich so das große Bild anschaut, finde ich, ist es gar nicht so dramatisch. Wir hatten ja am Montag Feiertag in Amerika, da waren die Umsätze dünn, dann hatten wir zum Mitte der Woche fast ein neues All-Time-High, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann am Donnerstag den großen Rücksetzer gehabt. Ich persönlich hatte gedacht, dass es am Donnerstag durchrauscht, dass es sich nicht fängt und nicht wieder dreht. Jetzt ist es anders gekommen, also erfreulicherweise für alle Anleger ist es eben nicht durchgerauscht, sondern der Markt hat sich ein bisschen gefangen. Ja, was halt hier vor allem das große Thema war, ist, glaube ich, wieder Covid, Delta-Variante, die sich verschärft und ja, deswegen auch wieder Wachstumsaussichten vielleicht gekürzt werden sollen. Habe ich zum Beispiel gehört über die Bank of Japan, dass sie die BIP-Prognose möglicherweise senken können in der nächsten Sitzung. Also von daher ist eigentlich klar, dass da wieder ein bisschen Druck auf den Markt kam, dass es wieder ein bisschen eingepreist wurde. Persönlich finde ich die Erholung heute am Freitag, wo wir aufzeichnen, ein starkes Zeichen für den Markt. Also ja, bin eher so, kennst mich ja, ich bin ja Daueroptimist, was die Märkte angeht. Von daher sehe ich auch diese Woche eigentlich eher positiv, dass es mal ein bisschen korrigiert ist, glaube ich, ganz normal. Und ja, wie gesagt, ich hatte mit einem stärkeren Druck gerechnet gestern, der kam nicht. Von daher, was nicht fällt, steigt. Von daher hoffe ich mal, dass die Märkte wieder nach oben drehen.
Das stimmt. Noch dazu, wo die EZB ja auch eine erhöhte Prognose für ihre Inflation ausgegeben hat, beziehungsweise eine Bandbreite, in der sie noch gar nicht aktiv wird, wenn die Inflation moderat steigt. So wurde es formuliert. Und das zeigt ja, wenn man genauer drüber nachdenkt, auch, dass es gar nicht so viele Alternativen gibt, um der Inflation auszuweichen als den Kapitalmarkt.
Ja, das ist absolut richtig. Also wenn man sich bei mir im Umfeld gibt es auch jede Menge Freunde und Bekannte, die nach Immobilien Ausschau halten. Da sind die Preise zumindest gefühlt ganz anders einzuschätzen als am Aktienmarkt. Also wo man immer noch am Aktienmarkt Unternehmen findet, die vielleicht fair bewertet sind oder vielleicht sogar unterbewertet sind, finde ich das am Immobilienmarkt schon deutlich schwieriger. Das zeigt, glaube ich, auch, wie sehr Sachwerte gerade ja in die Höhe getrieben werden. Und von daher, ja, glaube ich, dass der Aktienmarkt da die einzige Alternative ist, um irgendwie Geld anzulegen.
Jetzt, wo man bei Sotheby's auch mit Bitcoins bezahlen kann, da wird das Kapital von allen möglichen Ecken sonst wohin geschichtet. Aber der Aktienmarkt ist noch das, wo man am wirtschaftlichen Wachstum zumindest profitieren kann. Und wenn das aber ins Straucheln gerät, ja, dann können sich die Kurse über längere Zeit dann auch nicht mehr halten. Und das ist eben diese Gefahr, die ausgeht, die unter anderem auch von China ausgeht oder China, je nachdem, wie man es ausspricht. Da gibt es auch nochmal so einen kleinen Nord-Süd Unterschied in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, also ein Corona-Ausbruch in Yangtze sorgt für weltweite Behinderung im Handel, nachdem wir schon die Lieferengpässe gespürt hatten durch die Suez-Kanal-Geschichte mit der Ava Given, die in der letzten Woche nun auch wieder freigegeben wurde. Kommt nun das nächste Debakel vielleicht für die Weltwirtschaft auf uns zu? Wie schätzt du denn das ein?
Ja, schwierig da eine Meinung zu haben, die ja irgendwie da eine Vorausschau wagt. Prinzipiell muss ich sagen, was ich beobachte bei diesen ganzen Themen, Suezkanal und auch jetzt das, sind die Containerpreise, die durch die Decke gehen. Die Aktienkurse der Reedereien und der Logistikfirmen gehen auch durch die Decke. Also ja, auf der einen Seite hat man natürlich die Gefahr, dass der Handel gestört wird. Auf der anderen Seite gibt es auch immer Profiteure von solchen Szenarien. Das sieht man, wenn man sich Kurse von beispielsweise Costco Shipping, um einen Chinesen zu nennen, oder auch Hapag-Lloyd oder Möller-Maersk anschaut. Die sind in der Lage, gerade Containerpreise durchzusetzen, die ja von denen sie haben irgendwie nur haben träumen können vor ein paar Wochen oder Monaten. Und ja, auch das treibt wieder die Preise, Stichwort wieder Inflation, weil diese höheren Frachtkosten, die werden am Ende wahrscheinlich auch sich in höhere Produktkosten widerspiegeln. Es bleibt eine spannende Entwicklung, die man, glaube ich, sehr genau beobachten muss.
Wir hatten auch die Hapag-Lloyd übrigens in dieser Woche in einem der Formate mal kurz porträtiert. Und wenn ich mich im Umfeld umhöre, weil du das Thema Immobilien angesprochen hast, diejenigen, die ein neues Haus bauen, die müssen mit 30% Aufschlag rechnen bei den Kosten, weil zum Beispiel das Holz extrem teuer geworden ist, andere Rohstoffe, Bleche, Zinn und so weiter. Also da muss man richtig in die Tasche greifen, und Holz wird ja teilweise aus Deutschland sogar exportiert in die USA, und das verknappt noch einmal die Lage insgesamt. Wenn man sich Import-Export anschaut, auch da gab es in dieser Woche Daten aus dem Handel, aus der Handelsbilanz von Deutschland, hat man hier als Randnotiz nur erwähnt, vernehmen müssen, dass es einen Rückschlag für Deutschland gab. Wir sind nicht mehr Exportweltmeister. Deutschland hat gegen die Vormacht in China zumindest im Maschinenbau erst einmal verloren. Also diese ganzen Container, die fertigen Maschinen nicht mehr von der einen Seite oder nur von der einen Seite zur anderen des Globus, sondern ganz viel an Maschinen kommt eben auch aus China, wenn es denn kommt, zu uns rüber. Und wenn dort sich das Wachstum aber abschwächt, dann sieht es insgesamt nicht gut aus. Auch dazu gab es in der Woche ein paar Daten.
Ja, genau, dass China die Deutschen ablöst, was die Exporte angeht. Ich glaube, das konnte niemand mehr überraschen. Das hat sich ja abgezeichnet. Die Entwicklung ist ja, glaube ich, eine langjährige, und die ist auch ja gewissermaßen folgerichtig, weil der chinesische Produktionsstandort doch deutlich aufgeholt hat. Sie haben sich auch eine Menge Know-how eingekauft, auch aus Deutschland, wenn ich zum Beispiel an die KUKA-Übernahme denke vor ein paar Jahren, aber auch andere gibt's da zu nennen. Von daher ist es eine folgenrichtige Entwicklung, die man da beobachtet, und hat mich jetzt nicht überrascht.
Ja, das stimmt natürlich, und wir beobachten den Markt ja auch täglich, übrigens auf dem Format der LS Exchange, und möchten dann hier ausgehend von diesem groben Überblick erstmal auf ein paar Einzelunternehmen jetzt wieder zu sprechen kommen aus China. Und vor einigen Wochen groß angekündigt der Börsengang von Didi, spannender Name, der Uber-Konkurrent sozusagen aus China, ist an der Börse gut platziert worden, aber seit dem Börsengang ging es erst einmal nur abwärts.
Ja, genau, das war ein ziemlicher Hammer, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Ich fasse es mal kurz zusammen. Wir haben am Montag ganz kurz mal drüber berichtet, aber ich glaube, das ist hier nochmal einen tieferen Blick wert. Was ist passiert? Didi, du hast es gesagt, der größte Mobilitätsdienstleister, sag ich mal, oder Ridesharing-Anbieter in Asien, ist an die Börse gegangen, hat das Ganze gemacht an der NYSE. Es war der größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit 2014. Und der Börsengang an sich war sehr erfolgreich. Also es ist über dem IPO-Preis reingekommen, hat sich auch da gehalten. Ich glaube, das IPO war Mittwoch letzter Woche, dann Donnerstag und Freitag auch weiter eigentlich positive Zeichen gewesen. Und dann kam am Wochenende eben diese Meldung, dass der chinesische Staat Didi unter Beobachtung stellt, beziehungsweise Untersuchungen eingeleitet hat gegen Didi. Worum geht es da im Detail? Das ist keine Untersuchung gegen Didi jetzt im Speziellen, sondern auch gegen andere Firmen. Es geht da vor allem um Firmen, die an ausländischen Börsen notiert sind oder die sich listen lassen wollen an ausländischen Börsenplätzen oder bereits notiert sind. Und es geht dann darum, dass die chinesische Regierung Angst davor hat, dass Daten, die diese Unternehmen in China sammeln über die chinesische Bevölkerung, dass die dann gezwungen werden, an ausländische Behörden und Regulatoren diese Daten weiterzugeben und damit dann chinesische Daten, Hoheitsdaten, nenne ich es mal, in ausländische Hände fallen. Und das, naja, das wollten sie halt verhindern, beziehungsweise da wollten sie halt Untersuchungen einleiten, ob denn auch der Datensicherheit Rechnung getragen wird, zum Beispiel auch bei Didi. Und ja, was man so in der Berichterstattung hier wahrgenommen hat, war halt dann, dass die App aus allen App Stores in China entfernt wird erstmal bis auf Weiteres. Und es hat natürlich dann auf den Aktienkurs ja super negativ eingewirkt. Ich fand persönlich, finde ich die Berichterstattung hier in Deutschland oder auch in der westlichen Welt, nenne ich es mal, immer sehr, sehr kontra dem chinesischen Staat gegenüber. Also es wird immer, oder es ist dann schnell so das Narrativ, das dann entsteht. Das war ja klar, dass die Chinesen warten, bis der Börsengang durch ist und dann wird die Untersuchung eingeleitet. Ich glaube, was im Verlauf dieser Woche rausgekommen ist, ist, dass die chinesischen Behörden im Vorfeld von diesem Börsengang die aber auch schon gewarnt haben und gesagt haben, bitte verschiebt diesen Börsengang, bis die Untersuchungen angefangen haben bzw. beendet sind und geht nicht an die Börse. Also auch dem Unternehmen ist hier auf jeden Fall eine Teilschuld mit einzurechnen. Wer bleibt der große Verlierer dieser ganzen Thematik? Natürlich die Investoren, die beim Börsengang oder auch kurz danach in Didi investiert haben. Muss dazu sagen, sie ist in Deutschland nicht handelbar im Moment. Das ist das bekannte Leihproblem. Das Unternehmen hat keine Leih, deswegen ist sie hier in deutschen oder in der EU an Börsenplätzen nicht zum Handel zugelassen. Und aber ja, die amerikanischen Investoren, die gekauft haben, beziehungsweise auch europäische Investoren, die direkt an der amerikanischen Börse gehandelt haben, die haben jetzt im Moment erstmal das Nachsehen. Die hat stark korrigiert im Verlauf. Und ja, dieser wachsende Druck von regulatorischer Seite aus China hat dann natürlich auch andere Aktien in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, zu denen kommen wir gleich noch. Ich wollte noch, nachdem der Chart auf uns eingewirkt hat und auch immer mit einem Gap von einem Tag zum anderen sprang letzten Endes, mit ungefähr 30% Abschlag ab dem IPO für Sorgen bei den Anlegern oder Marktbeobachtern, wenn man kein Anleger war, gesorgt. Die Softbank hing damit drin. Die Softbank hat auch hier Anteile, quasi an Didi, wenngleich sie unter einer Million, wenn ich das richtig die Zahl zusammen deute, liegt. Weiß man was über die zwei größeren Investoren? Mir war der Name zumindest nicht bekannt. Will Wei Cheng.
Ja, muss ich gestehen, habe ich auch nicht gegoogelt, auch nicht nachgesehen. Wahrscheinlich wird es der Gründer gewesen sein oder vermute ich mal, aber ja, vielleicht können wir das die nächste Woche mal nachreichen. Aber genau, du hast es angesprochen, Softbank ist groß investiert. Auch Softbank ist unter die Räder gekommen im Verlauf dieser Woche. Und man sieht auch weiter unten in der Liste Tencent. Auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Auch die sind an die beteiligt und auch die sind unter Druck gewesen diese Woche.
Ja, dann haben wir das quasi hier auch nochmal ins rechte Bild gerückt und du hast schon angesprochen, dass es nicht nur diese Aktie war, sondern dass die Kreise auch ein bisschen größer gezogen werden. Und bevor wir auf Tencent zu sprechen kommen, würde ich hier auch noch auf ein anderes Unternehmen zu sprechen kommen, was wir aus der Fußball-EM-Berichterstattung vielleicht schon gesehen hatten. Und falls der ein oder andere nicht weiß, wer dahinter steckt, hinter Alipay, da habe ich mal einen schönen Screen gefunden von NTV, einer der Sponsoren der Fußball-EM. Dem sei gesagt, Alibaba steckt hier dahinter und das kann man durchaus international mit Amazon vergleichen, oder?
Ja, das stimmt schon. Alibaba ist halt oder das große Pendant zu Amazon aus China und aus Asien. Das Geschäftsmodell ist nicht ganz eins zu eins vergleichbar, weil Amazon doch sehr ja, auf den Retail-Kunden aus ist, beziehungsweise den Retail-Kunden beliefert und Alibaba eher oder vor allem im Großhandel aktiv ist. Aber ja, im Prinzip geht es um E-Commerce und deswegen sind die beiden schon sehr miteinander verbunden, diese beiden Unternehmen. Und ja, du hast es angesprochen, Alipay ist der Zahlungs-, der Payment-Arm von Alibaba und fand ich auch ganz interessant. Wir hatten ja letzte Woche über die Fußball-EM gesprochen, beziehungsweise über die Sportaktien und auch Alibaba hat man sehr präsent wahrgenommen während der Fußball-EM, weil eben Bannenwerbung von Alipay die ganze Zeit ja, im Fernsehen zu sehen war. Und ja, Alibaba ist ebenfalls unter die Räder gekommen diese Woche. Natürlich auch durch diese Schlagzeilen rund um Didi. Bei Alibaba gab es ja auch schon die Geschichte rund um Ant Financial, wo auch der Regulator eingegriffen hat und auch am Ende, glaube ich, dieser Untersuchung eine exorbitante Strafzahlung ja, fällig wurde für Alibaba. Aber es gab auch noch andere Nachrichten von Alibaba diese Woche, die auch in dieselbe Richtung gehen. Also nämlich in diese Richtung, dass der Regulator in China die Zügel anzieht und ja, seinen Einfluss geltend macht. Das ist, oder hat man gesehen an der Übernahme von Suning.com Das ist eine große Einzelhandelskette in China. Und es gab Gerüchte, dass Alibaba, die schon beteiligt sind an Suning, eben das Unternehmen komplett übernehmen wollen und eine Verzahnung zwischen Offline- und Online-Handel ja, voranschreiten wollen. Also Alibaba hat, glaube ich, auch mittlerweile eigene Stores. Ich glaube, die haben jetzt den zweiten Store aufgemacht, wo man auch wirklich dann ja, vor Ort einkaufen kann, offline einkaufen kann. Und ja, in diesem Zusammenhang wollten sie eben auch bei Suning die Übernahme oder die komplette Übernahme anstreben. Zumindest war das, was man so am Markt an Gerüchten gehört hat. Und jetzt kam diese Woche eben die Meldung raus, dass nicht Alibaba alleine das Unternehmen übernehmen darf, sondern nur ein Konsortium, angeführt eben durch einen chinesischen Staatsfonds, der sich vor allem dann an Suning beteiligt und diese Investorengruppe anführt. Alibaba ist auch Teil dieser Investorengruppe, aber auch zum Beispiel Xiaomi ist mit an Bord. Also ich glaube, Alibaba hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, sie wollten diese Einzelhandelskette Suning eben komplett übernehmen. Dass sie das jetzt nur machen konnten, zusammen mit dem chinesischen Staat, zeigt auf der einen Seite eben, dass auch bei solchen Themen die ja, Behörden in China mehr Einfluss haben wollen, mitsprechen wollen und auch eine Hand draufhalten wollen. Man könnte es auch positiv formulieren nach den ganzen, na, sage ich mal, Streit, den es gab zwischen Alibaba und dem Staat. Arbeitet man nun zusammen? Vielleicht trägt das dazu bei, die Wogen ein bisschen zu glätten, ein bisschen in der Gunst wieder zu steigen. Ja, muss man mal abwarten, wie da die Verhältnisse sich entwickeln. Aber interessant war das schon. Alibaba ist eine Aktie, die bei uns an der LSX sehr, sehr rege gehandelt wird. Sie war jetzt die ganze Woche in den Top-Werten bei der Umsatzstatistik dabei. Viele Privatinvestoren sind investiert in Alibaba, überlegen dann natürlich, wenn der Kurs unterkommt, kann man hier verbilligen, kann man hier einsteigen oder vielleicht auch eine neue oder die erste Position aufbauen. Ob das jetzt ein guter Moment ist, um vielleicht die Aktie zu kaufen, das ist natürlich schwer zu sagen. Der Druck von Seiten der Regulatorik, der kann auch lange andauern. Der ist auch bestimmt noch nicht vorbei. Ich habe auch Stimmen gehört, die sagen, das wird noch über Monate sich hinwegziehen, bis da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Andererseits ist sie charttechnisch ja schon stark überverkauft. Also sie notiert gerade unter allen wichtigen Durchschnitten. Das sehen wir, glaube ich, auch in dem Chart. 30 Tage, 100 Tage, 200 Tage Durchschnitt. Alles ja, ist noch ein bisschen oder ist noch in weiter Ferne für die Alibaba. Das heißt, ja, gemessen an Kursen aus der Vergangenheit ist sie jetzt erstmal günstig. Aber ob das jetzt der richtige Moment ist, da einzusteigen, ist schwer zu sagen. Zumindest, vielleicht tut das der Seele ein bisschen wohl, hat man einen prominenten Investor an seiner Seite, weil Charlie Munger, der Co-Partner von Warren Buffett, ist in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, auch eingestiegen in Alibaba, hat einen zweistelligen Millionenbetrag über ein Investmentvehikel investiert. Also hat man zumindest ja eine Investmentlegende an seiner Seite, wenn man sich für Alibaba interessiert.
Falls das beruhigt, denn auch Warren Buffett ist schon mit größeren Verlusten beispielsweise bei Fluglinien dann wieder ausgestiegen.
Ja klar, auch die zwei sind natürlich nicht frei von Fehlern und aber ja, bisher hat sich, glaube ich, immer gezeigt, dass sie gute Riecher haben und ich glaube, wenn man zusammen mit Warren Buffett oder Charlie Munger investieren kann, glaube ich, sollte man das tun, beziehungsweise ja, ich kann mir schlechtere Co-Partner vorstellen für mein Investment als die zwei alten Herren.
Das stimmt. Vielleicht sitzt man mit den beiden auch in einer Reihe beim Aktionärstreffen dann in China. Das wäre doch auch mal eine schöne Sache und vielleicht eine schöne Insta-Story, wenn es dann soweit käme. Aber wir wollen nicht abschweifen, sondern du hattest ein Unternehmen vorhin noch mit benannt, die Tencent. Die hat es dann natürlich auch mitgetroffen.
Genau, es war ähnlich wie bei Alibaba, auch Tencent war rege gehandelt, auch bei uns an der LSX, eigentlich jeden Tag in den Top-Werten bei der Umsatzstatistik. Und naja, Tencent ist zum einen natürlich betroffen von diesem Didi-Dilemma, weil sie eben selber beteiligt sind. Sie mussten zum Beispiel auch die Didi-App oder das Kleinprogramm aus ihrer WeChat-App entfernen. Also auch da hat man schon gemerkt, wie schnell dann umgesetzt wird in China. Und da gibt es keine langen Rechtsstreitigkeiten, sondern wenn es angeordnet ist, wird es auch umgesetzt. Das kann man so oder so interpretieren, aber so ist es auf jeden Fall, dass dass Tencent diese Didi-App auch gelöscht hat. Und ja, auch Tencent ist ein Global Player im Tech-Markt und ist eine Riesenfirma. Und auch da hat natürlich der Regulator ein Auge drauf. Und auch hier gab es eine spannende Situation aus regulatorischer Sicht. Es gibt diese zwei Gaming-Video-Streaming-Anbieter aus China. Das ist zum einen Huya und zum anderen Douyu. Beide sind Nummer eins und Nummer zwei in diesem Segment. Und dieser Gaming-Bereich ist vor allem in China ja ein riesengroßer. Und auch da dieses Streaming von Spielen, also wo professionelle Spieler ihre Gaming-Künste direkt live ins Internet streamen. Und das ist ein Riesenmarkt. Und beide Unternehmen, also Huya und Douyu, sind beide dort die Marktführer. An beiden hält Tencent mehr als ein Drittel der Aktien, und Tencent wollte beide Unternehmen in ein Unternehmen verschmelzen, wollte halt Synergien heben und ja, da einen großen Player draus machen. Das wiederum wurde gestoppt diese Woche von der chinesischen Kartellbehörde. Also da gab es ein Veto, das eingelegt wurde, und diese Fusion findet nicht statt, zumindest aktuell nicht. Tencent hat jetzt 180 Tage Zeit, um das Angebot nachzubessern, beziehungsweise um ja, verschiedene Vorgaben, die gemacht wurden, einzuhalten und eventuell einen Teil wieder auszuspinnen, und damit die Fusion dann doch funktioniert. Also von daher, von der Seite gab es dann da ein bisschen was Negatives zu berichten. Andererseits muss man aber auch sagen, es ist nicht alles über einen Kamm geschert oder geschoren, was diese ganze Regulatorik-Thematik angeht in China, weil Tencent hat auch noch gemeldet hat, dass sie das Suchportal Sogou, glaube ich, heißt es, übernehmen darf. Ich glaube, Anfang des Jahres hatten sie ein Übernahmeangebot abgegeben für 9 Dollar. Auch die Aktie ist notiert in Amerika. Ist eine Tochtergesellschaft von Sohu.com, und Sogou soll jetzt übernommen werden von Tencent, und da gab es jetzt das Okay von der Kartellseite. Das heißt, ja, die Firma wird dann irgendwann ja, in dem großen Konzern Tencent aufgehen. Und naja, also es ist nicht alles negativ, was diese Woche kam, ist natürlich sehr, sehr überspitzt. Im Moment ist das Sentiment sehr, sehr kontra dieser großen Tech-Giganten, aber wenn man genau hinschaut, kann man vielleicht auch mal den einen oder anderen Hoffnungsschimmer erkennen. Und auch Tencent ist sehr, sehr unter die Räder gekommen. Ich glaube, beide, Alibaba und Tencent, sind beide um die 10% leichter gewesen, zumindest bis Donnerstag. Ich glaube, heute sind sie beide ein bisschen wieder fester, also heute am Freitag. Aber ja, vielleicht ergibt sich bei Tencent auch eine Einstiegschance. Muss man sich selber Gedanken zu machen. Aber interessant sind die beiden Werte auf jeden Fall, vor allem auf die lange Sicht gesehen.
Um die 55 Euro sieht man hier zumindest in Deutschland eine charttechnische Unterstützung, wobei der Handel dann natürlich auch immer maßgeblich an dem Kurs der Heimatwährung hängt. Also da sollte man sich hier schlau machen und entsprechend das auch sichten. Heimatwährung ist ja auch das Stichwort. Du hast es schon erwähnt, dass einige der Unternehmen durchaus eine Lizenzierung oder ein Listing in New York haben, also in US-Dollar notieren. Und genau das ist den Chinesen, wenn ich das mal so überspitzt sage, oder der chinesischen Regierung auch ein bisschen ein Dorn im Auge. In der Wirtschaftswoche titelte erst heute Morgen eine Kampfansage aus Peking, die Wall Street soll für Chinas Unternehmen tabu sein. Wie ist denn das zu verstehen?
Das, glaube ich, spielt vor allem natürlich an auf diesen immer noch währenden Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten. Zum anderen ist es aber auch eben diese Datenschutzthematik, die wir am Anfang gesprochen haben. Also da tummeln sich ja seit einiger Zeit immer einige Gerüchte. Mal schießen die Amerikaner vor, wollen chinesische Unternehmen die listen. Jetzt kommt der Druck von der anderen Seite, wo China sagt, ja, werden genau hinschauen bei diesen Börsengängen, die außerhalb von China stattfinden. Da sind auch zum Beispiel Sachen mit gemeint, dass man einen Umweg geht über einen Firmensitz auf den Cayman Islands zum Beispiel, um dann von dort aus einen Börsengang in Amerika zu machen. Dafür braucht man wohl in Zukunft auch eine Genehmigung vom chinesischen Staat oder von den Behörden, um das durchzuführen. Also ich glaube, das ist schon restriktiv, was da passiert. Das ist halt weit weg von ja, freier Börsenplatzwahl und freier auch ja, freier Wahl, wo man sich Kapital her besorgt. Und ja, was auch interessant war, ich glaube, am Donnerstag gab es noch, ich habe den Namen von dem Unternehmen leider jetzt nicht parat, aber da wurde ein Börsengang abgesagt von einem chinesischen Unternehmen. Das sollte am Donnerstag eigentlich gelistet werden, und in letzter Minute wurde der Börsengang eben abgesagt, bis auf Weiteres. Wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich liegt es dann halt auch mit an dieser Thematik, dass die chinesische Regierung da eben ein bisschen die Daumenschrauben anzieht und das Listing von chinesischen Firmen im Ausland ja genauer beobachtet und unter Kontrolle stellt.
Das wird auf alle Fälle uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Du hast es schon erwähnt und vielleicht ist das aber auch eine Chance. Es liegen ja immer so ein bisschen Risiken und Chancen nah beieinander, auch am Aktienmarkt. Und vielleicht ist das insgesamt eine Chance für Investoren, die in der Hongkong Stock Exchange hier ein Ziel suchen. Denn wenn die Unternehmen nicht mehr an der Wall Street notiert werden, dann an der Hongkong Stock Exchange, oder?
Ja, das könnte zumindest eine Idee sein. Habe ich gerade eben ja auch schon mal angesprochen bei den Reedereien. Also es gibt immer an der Börse gibt es auch immer Unternehmen, die von aktuellen Entwicklungen profitieren. Und vielleicht ist die Hongkong Stock Exchange ein möglicher Profiteur. Also was wir auf jeden Fall gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, eben als spätestens mit dem Aufkommen des drohenden Delistings von chinesischen Firmen in Amerika und eben auch jetzt nochmal, dass eben viele Firmen ein möglicherweise Zweitlisting oder auch ein Erstlisting in Hongkong in Erwägung ziehen, beziehungsweise schon auch vollzogen haben. Also ich denke da zum Beispiel an Baidu, die dieses Jahr ein Hongkong-Listing ja, an den Start gebracht haben. Genauso NetEase, also zwei große Tech-Player. Der letzte aus dem Bereich war, ich spreche es bestimmt falsch aus, Xpeng. Wahrscheinlich wird es irgendwie Xpeng oder so
Xi,
ausgesprochen.
vielleicht Xi Peng, wer
Xipeng,
weiß.
ja, bin ich nicht genug Chinese, um das richtig auszusprechen. Aber das ist halt dieser Konkurrent, Tesla-Konkurrent im E-Auto-Bereich. Auch da gibt es ein ADR, das in Amerika handelt, leider auch im Moment noch nicht in Deutschland handelbar. Weder das ADR noch jetzt die chinesische Linie. Aber auch da gab es jetzt diese Woche ein Listing in Hongkong. Und naja, vielleicht ist die Hongkong Stock Exchange einen Blick wert. Also ich könnte mir vorstellen, dass die chinesische Regierung, auch wenn Hongkong diese Sonderzone darstellt, aber das Listing dort vor der Haustür der eigenen Regierung deutlich wohlwollender betrachtet wird als das Listing in Amerika. Und naja, es gibt ja noch ein Mega-IPO, das im Raum steht. Das IPO von ByteDance, der TikTok-Mutter. Auch da ist es ähnlich wie bei Didi. Noch nicht klar, also lange nicht klar gewesen. Bei Didi ist es dann klar geworden, aber bei ByteDance eben noch nicht, an welchem Börsenplatz jetzt das Listing passieren soll. Also was ich so als letztes aufgenommen habe, ist, dass ByteDance auch dieses Jahr noch an die Börse gehen möchte. Und naja, wenn man so sich die aktuelle Stimmung anschaut, würde es mich nicht wundern, wenn dieses IPO dann eben nicht in Amerika stattfindet, sondern vielleicht in Hongkong. Und das wäre auf der einen Seite natürlich ein unheimlicher Prestigegewinn für die HKEX, also die Abkürzung für die Hongkong Stock Exchange. Und würde natürlich auch Umsatz bringen. Also wir haben ja diese Bloomberg-Statistik da, wo man auch schon sieht, dass die Umsätze und auch Gewinn pro Aktion, die Dividende stetig nach oben gehen, zumindest so auf die letzten 5 Jahre-Sicht. Und ich kann mir im Moment, kann ich mir keine Welt vorstellen, wo die Wichtigkeit dieses Börsenplatzes geringer wird in naher Zukunft. Also da würde ich eher drauf, also im Moment würde ich drauf, wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass ByteDance Stand heute in Hongkong sich listen lassen wird und nicht in Amerika. Und das wäre natürlich ziemlich positiv für eben den Börsenbetreiber in Hongkong.
Auch das Unternehmen kennt man von der Fußball-EM, also TikTok habe ich auch als Bandenwerbung gesehen.
Ja, korrekt. Auch TikTok ist da aktiv und ja, viele werden es auch vom eigenen Smartphone kennen. Das ist ja, glaube ich, momentan der große Facebook-Konkurrent und ja, also wäre super interessant, wenn dann rauskommt, an welchem Börsenplatz sich ByteDance eben dann listen lässt. Also da schaue ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, und das ist vielleicht auch eine Frage, die sich jeder Zuschauer hier stellt, nach knapp 30 Minuten, also TikTok als Facebook-Konkurrenz, ein asiatisches oder ByteDance asiatisches Unternehmen gegenüber den amerikanischen Unternehmen oder auch Xiaomi hattest du erwähnt, geschrieben Xiaomi, ein Handyhersteller, Smartphone-Hersteller, nicht nur Smartphones, gibt es auch andere elektronische Geräte, die in Konkurrenz zu Apple zum Beispiel treten, die über 2 Billionen wert sind oder auch eben Alibaba, die viel weniger wert sind als eben eine Amazon, auch Allzeithoch derzeit an der Nasdaq und trotzdem mit derselben Gewinnerwartung pro Aktie. Also ist das vielleicht etwas attraktiver, jetzt trotz der Risiken diese Werte erstmal ins Auge zu fassen und die amerikanische Rallye vorbeiziehen zu lassen?
Ja, also eine sehr gute Frage. Ich habe diese Woche bei Markus Koch gehört, dass natürlich durch diese China-Risiken, die dann in diese großen Tech-Werte eingepresst wird, Geld abfließt aus diesen Werten und das dann in erster Linie erstmal den amerikanischen Tech-Werten zugutekommt. Ich meine, das hat man diese Woche gesehen. Amazon ist, ja, weiß nicht, wie viel Milliarden Marktkapitalisierung sie an einem Tag dazugewonnen haben in dieser Woche. Aber auch andere Unternehmen, also die großen Tech-Unternehmen, waren alle durch die Bank eigentlich fest diese Woche. Für mich persönlich, ich bin ja immer schon sehr interessiert an dem chinesischen Aktienmarkt. Ich sehe das eher so, wie du gesagt hast, also sehr eher, dass die Bewertungen da deutlich günstiger sind. Sicherlich auch nicht zu Unrecht, weil eben dieses China-Risiko immer mitspielt und bis das mal ausgepreist wird aus dem Markt, da wird es wohl noch ein bisschen was dauern. Vielleicht auch nie, wer weiß das genau. Aber ja, so von rein so bewertungsmäßig ist es schon so, dass die Unternehmen natürlich den amerikanischen Pendants deutlich unterlegen sind und da eher Aufholpotenzial bestehen könnte. Also für mich ist es ein Blick wert. Man sagt ja auch immer an der Börse, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Vielleicht ist das ein guter Leitsatz jetzt aktuell. Ja, also prinzipiell würde ich sagen, ohne jetzt eine Empfehlung abgeben zu müssen oder zu wollen, dass man da jetzt einsteigt, aber man sollte die Werte auf jeden Fall beobachten, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass die chinesische Volkswirtschaft auch nicht kleiner werden wird die nächsten Jahre, sondern auch da immer mehr Einfluss geltend machen wird und immer größer wird und wachsen wird. Also man darf diese Werte nicht außer Acht lassen, wenn man ein diversifiziertes Portfolio aufbauen möchte. Und vielleicht sind das dann ganz gute Einstiegsmöglichkeiten.
Das auf jeden Fall. Und auch da gibt es Produkte wie zum Beispiel einen ETF, den man sich in Zukunft mal angucken könnte. Auch dieses Sonderformat geht hier bei der Alice Exchange weiter. Da hatten wir auch schon einige Formate quasi produziert. Und das Ganze finden Sie als Zuschauer hier auf dem Kanal von YouTube in einer Playlist geordnet, fein säuberlich. Auch die Informationen, wenn neue Videos kommen, über Twitter, über Facebook, über Instagram. Auch ab dieser Woche wieder spannende Stories aus dem Handel, aus dem Handelsraum und als Hörvariante bei Spotify. Dieser Apple Podcast, die Updates über die Woche verteilt. Ganz lieben Dank an dich, lieber Kai, und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls. Bis dahin.